In der heutigen Folge sprechen wir wieder über ein Klimaschutzthema. Und zwar habe ich den Fabian Sperling hier von CarbonSate und wir sprechen darüber, wie sie Carbon Removal machen, das heißt CO2 aus der Luft entnehmen und unter die Erde packen, indem sie Bäume in entsprechendes Material verpacken, sodass die Luft dicht verschlossen sind, um quasi der Atmosphäre CO2 zu entziehen. Wie da aktuell der Stand ist, wie er dazu gekommen ist und grundsätzlich wie das Ganze funktioniert, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute habe ich den Fabian Sperling bei mir im Podcast, der Co-Founder von CarbonSate ist. Fabian, erzähl mal, was CarbonSate macht.
Hallo, ja, schön, dass ich hier sein kann. Wir bei CarbonSate ermöglichen sehr hoch skalierbares Carbon Removal, indem wir Biomasse permanent in den Boden einbringen und da ein bisschen, wie man sich das sozusagen bei der Kohleherstellung, bei der ursprünglichen Kohleentstehung vorstellen kann, dieses CO2 damit permanent aus der Atmosphäre entfernen. Und wir entwickeln dafür die Technologie, um das auf einer großen Skala anwenden zu können, diese Methode.
Würde das, ganz blöd jetzt gefragt, auch passieren, wenn ich quasi einen Wald habe und ein Baum fällt um und der liegt dann da und stirbt, quasi passiert da genau dasselbe oder wird da das CO2 freigesetzt, weil es quasi an der Oberfläche ist?
Genau, wenn der Baum einfach nur so umfällt, dann ist der an der Luft der sozusagen und das befördert die Verrottung, was ja prinzipiell auch eben gut sein kann, weil durch Verrottung dann die Nährstoffe wieder zurück in den Boden gebracht werden. Das ist vor allem relevant eben bei so sehr nährstoffreichen Biomasse wie den Blättern. Aber der Baum würde sozusagen auch über die Jahre dann auch verrotten und das CO2 wieder in die Atmosphäre kommen.
Okay, das heißt, wichtig ist, dass ihr die Bäume quasi jetzt für den Laien, mich, vergrabt unter der Erde, damit das irgendwie eingeschlossen ist und dann nicht klassisch verrottet, sondern irgendwie zu Kohle wird? Wird das dann zu Kohle?
Also prinzipiell geht es eben darum, das permanent anaerob abzudichten. Das heißt, dass keine Luft rankommen kann. Und ganz langfristig, also auf die Millionen Jahre betrachtet, würde das dann irgendwann sicherlich wieder zu Kohle werden. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich im Scope unserer Unternehmenstätigkeit, sondern uns geht es nur darum, das erstmal abzuschließen. Und dann würde das erstmal so bleiben, wie es ist im Endeffekt. Über die nächsten Tausenden von Jahren.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also luftdicht abschließen heißt das, dass das dann irgendwie in, wie heißt dieses, Harz, Anthrozit, Harz eingegossen wird oder dass da eine Plastikfolie drüber muss? Oder reicht das, wenn man da einfach ein bisschen Erde drüber buddelt?
Also das ist sozusagen die große Herausforderung, mit der sich das verschiedenste Startup beschäftigen. Wie kann man diese Biomasse anaerob abdichten? Und unser Ansatz ist, den wir eben denken, dass das skalierbarste ist, dass das dezentral passieren soll. Das heißt, diese Biomasse, die soll möglichst wenig verändert werden. Also es gibt eben zum Beispiel Ansätze, die die Biomasse nochmal verarbeiten und dadurch weniger verrottbar machen. Wir sagen, das ist in dem Sinne kann man machen, aber nicht unbedingt notwendig, sondern wir fokussieren uns lieber darauf, wie kann man die dann so abschließen, dass die Biomasse an sich nicht verrottet. Und das lässt sich eben dadurch erreichen, dass man die zum Beispiel mit natürlichen Materialien wie Lehm oder Ton abdichtet. Wir haben uns dafür entschieden, nachdem wir auch über diese anderen Methoden nachgedacht haben, das mit so Geotextilien zu machen. Also das ist so Polyethylen, also auch ein Polymer, ein Plastik im Endeffekt, was sozusagen uns aber ermöglicht, da diese Sicherheit der Lagerung herzustellen und das auch mit einem geringeren CO2-Ausstoß während dieses ganzen Bauprozesses, als man das erreichen würde, wenn man jetzt Lehm oder Ton verwenden würde. Und dafür weiß man aber ganz sicher, das ist dort abgeschlossen und da passiert für die nächsten tausend Jahre nichts.
Wenn das jetzt Plastik ist, heißt das ja, dass dafür auch irgendwo wieder fossile Ressourcen aus der Erde geholt werden müssen. Dir da Hochrechnungen, dass es quasi aber im Verhältnis trotzdem netto negativ quasi die CO2-Bilanz ist?
Für die ganzen Projekte haben wir auch schon Lifecycle-Analysis durchgeführt. Dabei belaufen sich die gesamten Emissionen, die zur Umsetzung von so einem Projekt notwendig sind, auf etwa 2,5% der Emissionen, die da eingelagert werden. Und da ist aber die Herstellung dieses Geotextils, also dieses Plastiks, ein ganz, ganz geringer Anteil. Und da arbeiten wir auch mit dem Hersteller zusammen, der potenziell uns auch recycelte Materialien zur Verfügung stellen kann, die ja sonst im quasi normalen Case verbrannt worden wären. Und die können wir sozusagen dann da auch mit gleich sozusagen aus dem Kreislauf entziehen. Mhm. Und dadurch ist der CO2-Haushalt unserer Projekte eben deutlich geringer, als wenn wir das mit, sagen wir, Lehm oder im Ton machen würden. Da, gerade dort, wenn man jetzt an Brandenburg denkt zum Beispiel, mhm. ist ja der Boden sehr, sehr sandig. Mhm. Dabei müsste dieser gesamte Lehm, der dort benötigt ist, antransportiert werden. Und Lehm ist jetzt nicht gerade leicht. Und während diesen Geotextilien, es kann in einem Laster antransportiert werden, dann ist es da. Während man hunderte Laster bräuchte, um dieselbe Abdichtung zu erreichen durch Lehm. Und das rechnet sich dann sehr, sehr schnell, dass es tatsächlich auch fürs CO2 sehr, sehr vorteilhaft ist, mit diesem Material zu arbeiten.
Okay. Und das Geotextil, kann ich mir das vorstellen wie so eine Frischhaltefolie oder geht das in eine ganz Frischhaltefolie. Andere Richtung?
Genau. Also im Endeffekt, das ist es ist nicht mit einer, ist nicht in einem konventionellen Plastik, was man so aus Konsumentenprodukten hat, zu vergleichen. Und da das Ziel ist auch eine ganz, was ganz anderes. Ne? Mhm. Das Kritische an der Nutzung von Plastik für so Konsumentenprodukte ist ja im Endeffekt, dass es nur für so eine Minute wirklich gebraucht wurde und danach im Müll landet und dann eben im Meer oder verbrannt wird, was ja beides nicht sehr gut ist. Während der Sinn dieses Plastiks, oder das Tolle an Plastik allgemein, ist ja eben, dass es eigentlich lange nicht verrottet. Und in diesem Falle nutzt man das dann tatsächlich mal so, wie es eben genutzt werden sollte. Und das ist auch weniger eine Folie eben, als mehr eine mehrere Millimeter dicke Schicht von so einem besonders harten Plastik, was auch natürlich dann zu keiner Mikroplastik führt, was ja sozusagen auch schlecht wäre.
Mhm. Ich würde ganz gerne auch ein bisschen auf deinen Lebenslauf eingehen. Und mir mal angucken, wie es dazu gekommen ist, dass du gründen wolltest, weil ich sehe, du hast schon in sehr jungen Jahren 2016, wie alt bist du heute?
26.
Das heißt, vor knapp 10 Jahren, mit knapp 16 Jahren, jetzt plus, minus 2 Jahre irgendwie. Jetzt müsste ich es nochmal. Also auf jeden Fall, vor vielen Jahren hast du das erste Mal gegründet, hast kommerzielle Videos gedreht. Wo kam das damals her, dass du Lust drauf hattest zu gründen?
Also es kam sozusagen eher von der anderen Seite, dass ich Lust hatte, Videos zu machen, und habe das schon mit einem Kumpel damals, auch schon während der Schulzeit, auch lange vorher, hatten wir auch YouTube-Ambitionen, daraus ist nie was geworden. Aber das findet man auch zum Glück nicht mehr. Und aber dann war ich auch ein bisschen in dieser Partyszene in Dresden, da wo ich ursprünglich herkomme, unterwegs und kannte ein paar Leute, die dort Partys selber organisieren, also diese klassischen Partys für quasi so ab 16. Und war dann aber selber nie so ein großer Party-Fan tatsächlich, wäre da also eigentlich nie hingegangen. Aber dieser Kumpel hatte mich dann eben gefragt, hey, hättest du nicht Lust, so ein paar Videos zu machen, dass wir auf Facebook Werbung machen können? Damals war Facebook dann auch das größte Medium dafür. Und dann haben wir das eben ein paar Mal gemacht und dann gemerkt, hey, das ist ja eigentlich ganz gut und auch quasi ein profitables Business in dem Sinne. Und dann haben wir da angefangen, eben für verschiedenste Leute in Dresden Videos von den Partys zu machen. Das heißt, ich war dann zwar oft auf Partys, aber nie um Party zu machen, sondern im Endeffekt um zu arbeiten.
Cool. Und das ist aber irgendwann ausgelaufen und du hast gesagt, okay, ich fange jetzt an zu studieren, oder wo war da der Übergang zum nächsten Lebensabschnitt?
Genau, der Übergang war dann ganz hart. Also war dann halt nach der Schule, habe ich dann gesagt, naja, jetzt würde ich gerne was studieren, und dann bin ich umgezogen und dann hat er sich das verlaufen und der Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, auch. Das heißt, das war dann vorbei. Dann haben wir das auch ganz offiziell zugemacht, das Business. Und dann genau, ging es ja aber direkt weiter. Also ich habe dann nicht meinen unternehmerischen Drive verloren.
Dann hast du People for Refugees gegründet. War das auch in dem Zeitraum?
Genau, das ist natürlich weniger ein Startup, das war ein Verein damals, das war inspiriert, das war noch während der Oberstufe war ich mit einem guten Freund in Calais, damals war dort ein großes Geflüchtetenlager sozusagen, die nach Großbritannien rüber wollten, und er hatte das dann irgendwann mal auf Facebook gesehen, da war so ein Call für, wir brauchen Volunteers, um hier verschiedensten Bereichen zu helfen, und dann sind wir da in Sommerferien hingefahren und haben da irgendwie 3 Wochen waren wir da, glaube ich, gearbeitet sozusagen, und danach kam dann die Idee, hey, irgendwie, wir wollen irgendwas tun, um zu helfen, und war natürlich da recht eingegrenzt, aber hatten das Gefühl, dass wir da vielleicht am meisten schaffen könnten und haben dann über mehrere Jahre lief das dann, verschiedenste Projekte mit natürlich sehr überschaubaren Summen dann unterstützt, die wir da bei uns in der lokalen Community gesammelt haben.
Genau. Oh, cool, das heißt quasi so dieses, okay, ich will mich für die Gesellschaft einsetzen, ich will mich für die ganze Welt einsetzen, das war schon immer da bei dir.
Definitiv, genau. Ja.
Dann bist du weiter Richtung Visual Computing, hast gearbeitet als Entwickler, warst kurzzeitig auf der dunklen Seite der Macht bei RWE. Project Assistant, hast quasi also klassische Jobs gemacht und hast dann Carbon 13, Berlin Cohort One Founder, was war das, 2023 für 6 Monate gemacht.
Also da können wir nochmal einen Schritt sozusagen zurückgehen. Das war das Erste, also was dann sozusagen meine unternehmerische Ambition war, wie gesagt, dann geweckt nach diesem ersten, nach diesen ersten Sachen. Und dann bin ich in meinen Bachelor gegangen und habe dort dann schon im zweiten Semester mich beworben auf diese Digital Tech Academy. Das war von der FAU Erlangen-Nürnberg damals ein neu aufgesetztes Programm, um Gründungen zu fördern aus der Universität heraus oder auch quasi im Rahmen der Universität. Und da war ich dann da schon der Jüngste, der das überhaupt gemacht hat, weil das waren dann oft irgendwie so Doktoranden oder sowas, die dort sich beworben hatten. Und dann haben wir dort in Teams über ein Jahr hinweg quasi von der Ideenfindung erstmal über den Businessplan schreiben hin zu dann wirklich auch Prototyping. Dann kamen meine Videoskills auch. Da haben wir dann ein paar coole Videos gedreht und dann im Endeffekt, das wurde dann alles abgeschlossen. Das Ziel war dann, dass daraus dann irgendwelche Ventures entstehen. Das hat dann bei uns nicht dazu geführt, weil die Idee auch nicht so super sustainable war. Kam zwar von mir auch, aber das war mehr so eine Consumer Product, wo ich dann nicht mehr so viel Motivation hatte, das tatsächlich weiterzuführen.
Was war das für eine Idee?
Es war, also, das ist, ich weiß nicht, ob der Pen Spinning was sagt.
Nee. Ah, doch, wobei so Leute, die so, ja.
Genau.
Wollte gerade böse sagen, so ultra nervig während einer Vorlesung. Ja.
Genau.
2 Reihen und vor einem, ja, okay.
Das war während meiner Schulzeit irgendwie auch schon so ein bisschen in und ich hatte so ein paar, also ich habe das nie wirklich gemacht, aber ich hatte so ein paar Kumpel, die hatten solche Stifte, sich dann irgendwie im Internet gekauft, die so extra dafür designt waren, wo du dann außen Gewichte hattest, die drehen sich dann besonders gut und die sahen natürlich aber grottenhässlich aus, fand ich zumindest. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das ein sehr, sehr skalierbares Konsumentenprodukt sein könnte, denke ich immer noch persönlich, dass du sozusagen so ein bisschen, du baust einen Stift, der sieht schön aus, hat aber genau die Eigenschaften, um sich gut drehen zu lassen und hat dann Sensoren drinne, die die Tricks erkennen, die du machst und dann hast du eine App, wo du dann halt Punkte für besonders elaborate Tricks bekommst, die du halt so gemacht hast und dann kannst du dich mit deiner Community irgendwie vergleichen und ich kann mir das immer noch gut vorstellen, dass das so ein Trendprodukt wird, wie so ein Fidget Spinner oder sowas, wo plötzlich alle Leute meinen, sie bräuchten jetzt so einen Stift und sich dann da auch diese Community-Effekt so ein bisschen entsteht durch dieses Connecten auf der App. Und das haben wir dann damals eben, da sind wir bis zum Prototyp gekommen, also ich hatte dann so einen Stift 3D gedruckt und irgendwie auch diese Sensoren mal gebastelt. Und dann ist es dann aber irgendwann da hängen geblieben, weil es natürlich irgendwie nur so ein nächstes Trendprodukt zu erzeugen, war nicht das, wofür ich mich so begeistern konnte. Und dann Carbon 13, was du ja vorhin quasi angesprochen hattest gerade, das war dann schon im Rahmen von Carbon State. Die Idee zu Carbon State war mir schon während des Bachelors dann gekommen, also während meiner Bachelorarbeit dann konkreter, weil ich da über mich so mit Carbon Removal beschäftigt habe, mehr als von so einer auch volkswirtschaftlichen Perspektive und dann natürlich aber auch auf der technischen Ebene, auch wie soll das funktionieren und gerade auch mit dem Wald. Und dann wurde einem schnell klar, so funktioniert es nicht so richtig. Die Idee war dann da geboren und dann bin ich mit der nach Berlin gekommen und dann war Carbon 13 so der nächste logische Schritt, um auch mein professionelles Netzwerk im Rahmen Entrepreneurship auszubauen, weil ich natürlich so als junger Student niemanden in der Startup-Szene kannte, außer jetzt irgendwie damals da von meinem Projekt in Erlangen.
Und das war wieder so ein Venture-Builder, also wieder so ein Programm quasi für Leute, die gründen möchten.
Genau, das war sozusagen viele, also da war ich auch wieder der Jüngste, das ist so ein Common Theme bis jetzt gewesen, dass es sozusagen dort dann perfekt, um Co-Founder zu finden. Also du hast irgendwie eine Idee, jetzt wie ich, und willst Co-Founder finden, die vielleicht mehr Erfahrung mitbringen, aus einem gewissen Bereich auch oder aus dem kommerziellen Bereich allgemein. Mhm. Und dann kannst du, das war so ein Inkubator. Da habe ich dann die Johanna, meine jetzige Co-Founderin, kennengelernt. Mhm. Da waren aber sozusagen Leute aus allen Lebensbereichen, von eben noch recht jung bis zu schon kurz vor der Rente und wollen noch mal was anderes, wollen noch mal Startup machen im Endeffekt. Mhm. Und das war natürlich super, da hat man gute Leute kennengelernt.
Und da habt ihr euch dann quasi kennengelernt und dort habt ihr euch dazu entschieden, okay, Carbon Removal ist quasi das Thema, mit dem ihr euch die nächsten Jahre beschäftigen möchtet.
Ja, tatsächlich, das war bei mir von vorher klar. Ich hatte quasi eigentlich schon im Endeffekt seit der Bachelorarbeit hatte ich schon an der Idee Carbon State gebastelt. Mhm. Also gerade Biomass Storage, wie lässt sich das umsetzen? Hatte dann auch schon mit Professoren hier an der TU gesprochen. Mhm. Und haben da viel sozusagen, also auch noch mit einem Freund, dem Hannes, der hat da auch mitgemacht sozusagen, haben da zu zweit dran geforscht, noch sehr akademisch in dem Sinne, aber auch schon natürlich Business-Seite im Blick gehabt, auch einen Businessplan schon geschrieben. Dann kam dieses Carbon 13 und dann war das eine perfekte Möglichkeit, um da den nächsten Schritt sozusagen einzuleiten, in dem Sinne, das wirklich als Startup umzusetzen. Und dann kam Johanna dazu und hat dann sozusagen auch diese kommerzielle Seite, dass das jetzt wirklich als Startup dann. Und seit letztem Juni im Endeffekt arbeiten wir jetzt Vollzeit daran zu zweit, zu dritt, genau.
Und du hast dich ja eigentlich schon relativ früh auf dieses ganze Thema committed. Du hast ja an der FU Erlangen gesagt, okay, Bachelor Thesis Approaches and Challenges for CO2 Certificates from the Forestry Sector. Das war deine Bachelor Thesis und auch an der TU ging es dann wieder Richtung Energy, Environment and Natural Sources, quasi im Engineering und Management Master. Das heißt, du wusstest schon sehr, sehr lange, okay, das ist die Richtung, die du einschlagen möchtest.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie, das hat sich so ergeben im Endeffekt. Also es war klar, dass ich gerne in Richtung Klimawandel arbeiten möchte, mein ganzes Leben. Und dann hatte sich halt irgendwie gerade durch die Bachelorarbeit dieses mit dem CO2 so herauskristallisiert. So, das ist ja so der wunde Punkt im Endeffekt oder dieser entscheidende quasi Parameter, um den es ja eigentlich immer geht. Und da fand ich dieses Konzept von CO2-Zertifikat so interessant, dass du quasi den Kampf gegen den Klimawandel in den Kapitalismus bringst, weil auf der anderen Seite muss man als Startup-Kunde irgendwo auch trotzdem so ein bisschen Kapitalist sein oder man wird gezwungen dazu zumindest. Und da finde ich halt eben dass Klimawandel nicht nur ein Wohltätigkeitszweck ist, also Schutz gegen den Schutz des Klimas sozusagen, sondern auch potenziell ja auch einen wirtschaftlichen Nutzen hat und dass dieser wirtschaftliche Nutzen durch dieses Produkt CO2-Zertifikat dann auch gehandelt werden kann. Das fand ich eben schon sehr, sehr interessant von Anfang an und immer noch natürlich.
Okay, und jetzt schließen wir den Bogen zu, wo wir am Anfang angefangen haben. Carbon State klingt nach einer tollen Idee. Wie möchtest du das aber profitabel machen?
Das hängt natürlich alles von den Carbon Markets ab, mit denen ich mich ja dann eben schon viel beschäftigt habe. Also, dass Unternehmen dafür bereit sind, Geld dafür auszugeben, dass irgendwo anders ihre übrig gebliebenen Emissionen ausgeglichen werden durch eben idealerweise Form von Carbon Removal. Und da ist sozusagen, daran hängt, ja nicht nur unser Startup, sondern alle Carbon Removal Startups, dass Unternehmen dafür bereit sind. Und ich bin da sehr optimistisch, dass erstmal nicht nur Unternehmen selber aus ihrer Überzeugung heraus, das ist das eine, aber auch sozusagen schon recht bald auch durch einen staatlichen, nicht Zwang, aber eine gewisse staatliche Vorgabe dazu immer mehr angereizt werden, dies zu tun. Und das darauf baut natürlich dann auch das gesamte Geschäftsmodell von Carbon State auf, dass wir ist zum einen ja selber diese Projekte umsetzen, also diese Carbon Credits erzeugen, aber vor allem auch andere Projektentwickler, die potenziell diese Arten von, also diese Biomass Storage Projekte umsetzen können, die dazu befähigen, das zu tun. Und das tun die natürlich auch nur, wenn ihre Carbon Credits dann auch verkaufen können. Und deswegen, genau. Aber da bin ich zuversichtlich.
Das heißt, unterm Strich hältst du es für sinnvoll, wenn Firmen verpflichtet werden, Zertifikate zu kaufen, verpflichtet werden, das, was sie ausstoßen, auch an irgendeiner Stelle eben dann finanziell zu vergüten für Projekte, wo sinnvoll CO2 wieder rückgebaut wird, irgendwelche Umweltprojekte vorangehen etc. Mhm.
Definitiv, also das ist ja oft auch kritisch betrachtet unter diesem Aspekt von Greenwashing, dass ja erstmal das, quasi der Fokus aller Firmen darauf liegen sollte, die eigenen Emissionen erstmal zu reduzieren und danach erstmal drüber nachdenken, was mit dem Rest passieren kann. Das ist natürlich der Ansatz von diesen Carbon Markets und da schreibe ich es auch gerade noch akademisch sozusagen drüber am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass sozusagen, deswegen darf ich da jetzt nicht zu sehr in die Richtung rutschen, das wird sonst zu wissenschaftlich, aber im Endeffekt ist das Ziel von Carbon Markets ja, Effizienzen in dem Markt zu ermitteln und dann auch auszuschöpfen. Das heißt, wenn eine Firma in Deutschland 150 Euro bräuchte, um ihre Emissionen zu reduzieren, aber eben das irgendwo anders auf der Welt für nur 50 Euro ginge, würde es ja erstmal theoretisch Sinn machen, das für 50 Euro zu machen. Mhm. Und dann erst irgendwann, wenn es überall anders auch 150 Euro kostet, ist die Firma im Endeffekt selber dran, das zu tun. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil der CO2-Impact ist ja global, aber natürlich in Deutschland ist es sowieso alles teurer als irgendwo anders. Und oftmals wird das dann halt verwendet, für dieses Argument von Firmen in Deutschland zu sagen, hey, keine Lust, mich darum zu kümmern. Ich kaufe mir erstmal irgendwelche Credits und dann passt das schon. Das heißt, dieser altruistische Gedanke von der effiziente Markt, das funktioniert natürlich so in der Realität nicht. Aber gerade wenn wir jetzt an eine Net Zero Economy denken, was ja so ein bisschen das Endziel ist von allem, was wir gerade tun, braucht es ja eine Möglichkeit für diese Residual Emissions, dass die kompensiert werden können mit Carbon Removal irgendwie, und dafür müssen wir jetzt natürlich schon die Basis schaffen, die sprießen ja nicht aus dem Boden dann innerhalb von 1-2 Jahren, diese Firmen, sondern das ist ein längerer Prozess, auch mit der Technologieentwicklung, und jetzt diese Transition von Status Quo, wir können noch sehr, sehr viel reduzieren und brauchen noch nicht so viel Carbon Removal zu, wir brauchen sehr, sehr viel Carbon Removal und können kaum noch was reduzieren, diese Transition, das ist der kritische Punkt, dass wir da jetzt keine Carbon Lock-ins ermöglichen oder anreizen.
Und du bist zuversichtlich, dass die Regierungen dieser Welt das hinkriegen, das anständig auf die Beine zu stellen. Also weil bis jetzt, ganz ehrlich, alles, was man Richtung Zertifikatshandel hört, ist so ein Dreck. Also so wirklich, also da geht es ja nicht nur darum, woanders kann ich günstiger quasi CO2 irgendwie einsparen oder rückbauen, sondern da geht es ja auch einfach darum, ja, in anderen Ländern lässt es sich schwieriger kontrollieren. Mhm. Und alles, was man dazu liest, ist, naja, ist halt eine ganze Menge Greenwashing, was da gerade im Moment passiert.
Ja, also das ist sozusagen genau dieses große Problem von dieser Internationalität. Ich muss sagen, ich habe auch nur limitiertes Vertrauen in die derzeitige Politik im Endeffekt, das jetzt schnell umzusetzen. Die Frage ist aber, wie schnell es sozusagen jetzt passieren muss. Also muss schnell passieren, aber wir reden jetzt nicht von, das muss ja nicht nächstes Jahr einen verpflichtenden CO2-Preis in Deutschland geben, sondern in 10 Jahren wäre schon sehr gut. Und da zwischendrin wird noch viel passieren, zwischen diesen 10 Jahren. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch demokratisch sozusagen irgendwie jetzt in die Richtung kommen, dass die Mehrheit dahinter steht, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Das tut's ja jetzt im Endeffekt schon. Und dass sich das dann auch immer mehr in die Realpolitik übertragen wird. Ich meine, das ist ja jetzt schon so, dass sogar konservativere Parteien wie, was weiß ich, CDU den CO2-Preis an sich eine gute Sache finden. Da ist noch viel Arbeit zu tun, dass es dann tatsächlich auch eben in der Realpolitik ankommt. Naja, aber jetzt schweife ich ab. Im Endeffekt denke ich, dass gerade mit dem europäischen Emissionshandelssystem hat sich in den letzten Wochen viel getan, dass wir da jetzt eine Zertifizierung für Carbon Removal in Europa haben, also erst seit heute Morgen tatsächlich.
Und, erzähl, ich bin nicht so tief in der Thematik drin wie du.
Also das ist sozusagen das ist auch ein bisschen so, was ja gerade meine Research betrifft, wie lässt sich Carbon Removal in das europäische Emissionshandelssystem einbinden langfristig, was muss da noch passieren oder wo sind die Probleme gerade, und da ist es so, dass ja der erste Schritt erstmal ist, dass man festlegt, was ist Carbon Removal, und das ist dieser wichtigste Schritt, um zu sagen, um dem Greenwashing entgegenzuwirken, dass man halt ganz klare Kriterien hat, unter die so ein Projekt oder so eine Technologie quasi fallen muss, um dann solche Credits erzeugen zu können. Und dann dieser erste sozusagen entscheidende Schritt, der ist gerade eben in der Umsetzung in der Europäischen Kommission. Da gab es schon vor über einem Jahr die ersten Vorschläge, so eine Zertifizierung anzustoßen. Über das letzte Jahr ist das dann im Endeffekt passiert. Und da habe ich auch mit einigen quasi entscheidenden Leuten in der Kommission gesprochen. Also zum Christian Holzleitner, der da der Vorsitzende von dieser Working Group ist. Und die haben eben heute Morgen jetzt um 2.30 Uhr, das ist die legendäre Zeit, dass sozusagen sie sich auf den mit den, also das ist die Kommission, die Europäische Council und das Parlament haben sich auf eine Formulierung für diese Zertifizierung geeinigt. Das heißt, jetzt ist es noch eine Frage der Zeit, bis es eine europäische Zertifizierung für Carbon Removal gibt. Und das legt quasi die Foundation für alles, was in der Zukunft in Sachen Carbon Removal passieren kann, aber ist natürlich auf Europa fokussiert. Das löst keine Probleme mit Projekten irgendwo in irgendwo anders sozusagen, aber da ist nämlich auch der Trick, dass man natürlich erstmal jetzt anfangen sollte, auch in Europa solche Projekte voranzutreiben und die hier dann eben auch besser überwachen kann oder jetzt auch klare Legal Frameworks hat.
Ach so, aber ich kann quasi als Firma einfach immer noch hingehen, ja, und sagen, okay, dann mache ich jetzt halt ab sofort Südamerika, wenn es in Europa klare Standards gibt. Aber quasi für europäische Projekte wird es dann zeitnah Standards geben,
an genau, die man sich also, halten muss. Genau, das ist natürlich das Problem. Also das in Südamerika kann das dann halt wirklich nur die Südamerika überprüfen. Und da gibt es aber noch eine andere Regulierung, die da jetzt auch schon letztes Jahr veröffentlicht wurde, diese Green Claims Directive. Die war ja auch auf LinkedIn so ein bisschen gehypt worden, wo das ja im Endeffekt auch bekämpft werden soll, dass auch europäische Firmen nicht einfach sagen können, ich bin CO2-neutral mit irgendwelchen Bullshit-Credits aus irgendwo, sondern dass das eben nur mit hochqualitativen Credits gilt und dadurch kann man natürlich auch über die europäischen Grenzen hinweg gewisse Standards zumindest, also nicht durchsetzen, aber anreizen.
Ja, es ist jetzt böse, aber ich denke da jetzt zum Beispiel an einen deiner ehemaligen Arbeitgeber, RWE, aber genauso trifft es E.ON, Vattenfall, EnBW, alles Stromanbieter, wo ich auch ganz klar sagen kann, guten Gewissens kann ich an der Stelle sagen, jeder, der bei einem dieser Stromanbieter ist, sollte ganz dringend mal wechseln, über seinen ökologischen Fußabdruck nachdenken. Aber die Firmen kriegen das großartig hin, quasi zu suggerieren an jeder Stelle, dass es grüne Firmen sind. Also wenn ich hier durch Berlin laufe, überall ist Vattenfall als grüne Firma präsentiert und klar sponsern sie dann auch noch den Ökostrom für die Emmy-Roller und so weiter. Also so ich und an so einer Stelle wäre ich auch gerade, also weil werde ich gerade wieder sauer, weil es ist doch, wenn es in Europa möglich ist, einen Standard zu schaffen, warum kann der Standard dann nicht auch für Südamerika gelten? Ansonsten dürfen europäische Firmen sich damit nicht ein grünes Label einkaufen und sagen, okay, wir sind jetzt CO2-neutral. Naja, oder
ja, aber genau da setzt ja diese Regulierung auch an. Und ich denke da, also man kann viel über die europäische Politik auch schimpfen, aber ich denke da in diesem ganzen Bereich gerade ETS, also Emissions Trading System, da passiert schon viel Gutes oder da arbeiten auch gute Leute dran, die auch genau die Probleme identifiziert haben und die versuchen zu lösen. Aber es ist natürlich so ein Koloss an Administration, das ändert sich nicht innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Aber du hast schon recht, also diese großen Firmen, die müssen da noch deutlich mehr in die Rechenschaft gezogen werden und ja, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf.
Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du das Gefühl hast, da geht vieles in eine gute Richtung, weil ich bin natürlich weniger in dem Thema drin, aber es ist schön sowas zu hören. Grundsätzlich ist euer Plan dann vermutlich zu sagen, okay, ihr gebt Zertifikate raus und im Gegenzug vergrabt ihr Bäume, die ihr in Plastik eingewickelt habt. So, jetzt ganz leinhaft. Du merkst, mir fehlen die Fachbegriffe, um intelligent zu wirken. Aber also das ist quasi langfristig der Plan. Ihr verkauft Zertifikate, dafür bringt ihr CO2 unter die Erde und speichert es.
Genau, also das mit dem in Plastik eingewickelt klingt natürlich sehr negativ. Ne? Wir sagen immer gerne im Endeffekt, wir lagern Biomasse permanent ein und das ist ja das grundlegende Konzept und dafür verkaufen wir oder ermöglichen eben anderen Leuten, das zu tun, diese Projekte umzusetzen und die verkaufen dann diese Arten von Credits unter dem CarbonSate Logo im Endeffekt dann um Firmen, die tatsächlich ambitionierte Klimaziele haben, das ist ja das Nächste. Die Credits, also alle Carbon Removal Credits sind ja so teuer derzeit noch, also über 100 Euro, dass das keine rational denkende Firma würde das verwenden, um Greenwashing zu betreiben oder zumindest nicht, um tatsächlich irgendwie ihre Emissionen auszugleichen, weil das viel zu teuer ist. Aber eben gerade Unternehmen, die da ambitioniert sind oder zumindest ambitionierte Ziele haben, nutzen das eben jetzt schon gerne, um da Teile ihrer Emissionen dann auszugleichen.
Eine Frage noch zur... Ich habe mir jetzt das Wort Plastik gemerkt. Du hattest vorhin schön nach dem Begriff.
Geotextilien.
Geotextilien. Geotextilien, wenn die unter die Erde gebracht sind, speichern, und natürlich in viel kleineren Mengen, aber speichern natürlich auch CO2 und binden das unter der Erde.
Genau, gut, das ist dann halt fossiles CO2, das war dann CO2-neutral, das war im Boden, jetzt ist es wieder im Boden. Aber genau, gerade wenn man da eben die auch das recycelte Material verwendet, kann das natürlich auch zu mehr in geringem Maße, aber dann dabei helfen, auch dieses Material aus dem Kreislauf wieder zu entfernen, bevor es eben irgendwo im Meer landet oder verbrannt wird.
Wie wollt ihr langfristig sicherstellen, dass die Bäume, die unter die Erde gebracht werden, quasi auch nachhaltig abgebaut wurden? Weil da könnte natürlich jetzt das nächste Problem entstehen, dass jetzt irgendwo... keine Ahnung, wo gibt's viele Wälder? Rumänien oder irgendwo in Osteuropa quasi in riesigen Mengen Wälder abgeholzt werden, die jetzt zwar unter die Erde gebracht werden, aber wo dann die Wälder nicht nachhaltig wieder aufgeforstet werden etc.
Da gibt's also sozusagen Siegel oder mehr oder weniger so eine Zertifizierung auch für die nachhaltige Forstwirtschaft. Das FSC zum Beispiel, die sind sehr strikt. Da gibt's noch so ein anderes in Deutschland, das PEFC, glaube ich, die in Deutschland sind schon 80% der Wälder tatsächlich so zertifiziert, und das ist sozusagen auch eine, also wir können nur Holz aus Wäldern beziehen oder nur Biomasse aus Wäldern beziehen, die von so einem Label zertifiziert sind. Es gibt aber, also dieses FSC ist international, das Problem ist bei denen natürlich wieder, da hast du dann eigene, also jedes Land mehr oder weniger hat ihre eigenen FSC-Regeln und die sind manchmal besser, manchmal schlechter. In Deutschland sind die zum Beispiel eben sehr, sehr gut. Und das habe ich dann letztens mit einem Förster geredet, die in, was weiß ich, Argentinien zum Beispiel sind halt, das, was in Argentinien zertifiziert ist, das würde hier in Deutschland nicht zertifiziert werden, zum Beispiel. Und das sind so Probleme, dann damit schlägt man sich dann natürlich überall auf der Welt rum. Und das ist dann unsere Aufgabe, da sicherzustellen, dass man tatsächlich nur die wirklich Sustainable Forest Practices unterstützt, was eben auch ja eine Herausforderung sein kann. Ja.
Und erstmal sagt ihr dann aber, okay, wir bleiben auf dem europäischen Markt, weil da gibt es die Standards schon und da gibt es nicht so viel Ärger für uns.
Genau, also wir schauen uns schon auch internationale Projekte gerade an, gerade unter dem Kostenaspekt auch. Das ist halt in Deutschland natürlich so das teuerste Land, wo man das überhaupt machen könnte. Da ist Land teuer, da ist jegliche Biomasse teuer, da ist der ganze Bauprozess sehr teuer. Aber natürlich auch europäisches, also das innereuropäische Ausland, eben wie auch Osteuropa, wo man, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt, auch ja schon sehr etablierte Standards gibt. Ich meine, das ist in der EU, das ist jetzt nicht irgendwie da kann man, das ist leicht sozusagen überprüfbar im Vergleich zu außereuropäischem Land. Das heißt, das ist am Anfang unser Zielgebiet. Um wirklich groß zu werden, muss diese Methode natürlich aber global angewandt werden. Und das stellt das dann natürlich für weitere Herausforderungen.
Okay, dann Frage zu, also weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, vielleicht ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wenn ihr so einen Baum jetzt unter die Erde bringen würdet, wie viel CO2 bindet das?
Also eine Tonne Holz bindet etwa eine Tonne CO2. Das ist erstmal counterintuitive, aber im Endeffekt, die Rechnung kann ich gerne kurz erklären. Im Endeffekt hat Holz, was aus dem Wald kommt, meistens etwa 50% Wasser erstmal. Und von diesen dann 50% quasi trockene Holzmasse sind etwa 50% CO2, Kohlenstoff. Und dann die Umrechnung von Kohlenstoff zu CO2 ist ja im Endeffekt, dass das Kohlenstoffatom dann mit dem Sauerstoff zusammenkommt und dadurch ver-3,67-facht sich das Gewicht. Und da ist dieser Umrechnungsfaktor von Kohlenstoff zu CO2 3,67. Das heißt eben in diesem, die Rechnung ist dann so ein bisschen quasi mal 0,5, mal 0,5, mal 3,67 und dann kommt man eben bei so 9,6 irgendwas raus. Das heißt, eben so ist die Rechnung da und dadurch macht es eben auch so effizient, also wenn man sich andere Biomasse anschaut, die deutlich weniger, also deutlich mehr Wasser erstmal in sich hat, also zum Beispiel so wie Algen machen andere Startups, die damit arbeiten, da hat man aber das Problem, dass man halt viel mehr Wasser erstmal sowieso in der Pflanzen hat, das heißt, das ist pro Tonne ursprünglich viel, viel weniger CO2.
Und wie schwer ist ein Baum?
Also es kommt natürlich aufs Alter drauf an. Ne?
Also, aber ganz grob.
Wenn man so, ich glaube, das hab ich mir mal ausgerechnet, wenn man so einen 30 Zentimeter Baum hat, der irgendwie 20 Meter hoch ist oder sowas, der hat dann etwa 2 Tonnen CO2 gebunden in sich, nur im Stamm. Und dann kommen wir nochmal sozusagen, in Wurzeln ist viel gespeichert, das bleibt ja dann aber in der Erde, also Wurzel wird ja nicht mit rausgeholt. Und genau.
Okay, das heißt, wir haben also ist jetzt natürlich eine Milchmädchenrechnung, wurde mir vor kurzem gesagt, ist politisch schwierig, aber das ist eine vereinfachte Rechnung. Wenn wir 2 Tonnen pro Baum haben, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, eine Person in Deutschland verursacht im Durchschnitt jährlich 11,17 Tonnen Treibhausgase in CO2-Äquivalenten. Mhm. Das heißt, wir müssten quasi pro Person 6 Bäume jedes Jahr unter die Erde bringen, damit man als Mensch CO2-neutral lebt. Mhm.
Also ich denke auch schon, diese Zahl, die führt gut vor Augen, dass es sozusagen, dass wir das nicht einfach machen können und dann sind wir gerettet. Wir müssen unsere Emissionen halt noch drastisch reduzieren und diese 1-2 Tonnen pro Person, die dann vielleicht im Endeffekt noch übrig bleiben, die können dann noch so eingelagert werden, was natürlich den Bedarf an Biomasse dann deutlich reduziert. Und um das mal ein bisschen in Perspektive zu setzen, in Deutschland wären etwa 90 bis 95 Millionen Tonnen Holz jedes Jahr gefällt und wachsen aber auch jedes Jahr nach. Es wachsen sogar noch mehr nach. Also die deutschen Wälder sind sozusagen nett positiv im Zuwachs jedes Jahr. Es wird weniger rausgeholt, als nachwächst. Und von diesen 90, 95 Millionen Tonnen werden dann etwa 20, 30 Millionen, also 25 Millionen Tonnen verbrannt direkt. Das heißt, die kommen direkt wieder in die Atmosphäre. Und genau, das ist so ein bisschen eine Zahl, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, weil ich hatte auch am Anfang, als ich angefangen habe, keine Ahnung, wie viel Holz gibt es überhaupt in Deutschland.
Ne? Ja. Ja, ich habe jetzt auch mal geguckt, wie viele Menschen gibt es auf der Welt, stand jetzt 7,8 Milliarden. Wie viele Bäume werden pro Jahr gefällt auf der Welt? Das sind 15 Milliarden Bäume. Mhm. Das heißt also, natürlich ist damit klar, okay, man wird jetzt nicht hingehen können und quasi jetzt 30 Milliarden Bäume fällen. Also das ist absolut unrealistisch, auch nur annähernd quasi den ökologischen Fußabdruck, den die Menschheit hat, quasi jetzt mit dieser Methode zu kompensieren. Mhm. Aber halt ein Teil ist bestimmt möglich.
Also das ist halt diese Art von Mental Gymnastics, kann man ja quasi mit jeder Carbon Removal Technologie machen und dann wird einem schnell auffallen, dass wenn man anfängt irgendwie zu überlegen, wie viel bräuchte man, um die derzeitigen Emissionen zu kompensieren, da kommt man mit keiner hin, da kann man die alle aufaddieren und das würde nicht reichen. Das heißt, das führt einem immer wieder zu vor Augen, wie essentiell es halt am Anfang ist, auf jeden Fall noch ist, die Emissionen drastisch zu reduzieren und das ist nie die Silver Bullet, zu sagen, hey, wir machen einfach nur Carbon Removal und lassen einfach alles so, wie es ist. Das funktioniert nicht und das ist auch jedem in der Industrie bewusst. Denen es halt noch nicht bewusst ist, sind die Unternehmen oft und aber das wird dann auch schnell bewusst werden, wenn es nämlich keine Credits mehr gibt.
Ja, ich fand ganz schön in der Podcast-Folge, die ist schon ein bisschen länger her, hier mit Neo Carbon, mit dem René Haas, der hatte gemeint, man muss es halt betrachten wie eine Badewanne. Die Badewanne läuft gerade voll, oben läuft die ganze Zeit Wasser nach und natürlich müssen wir dran arbeiten, quasi oben den Wasserhahn zuzudrehen. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, dass da nicht mehr noch immer noch mehr und mehr und mehr rauskommt, sondern dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Mhm. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch Sinn, unten den Stopfen aufzumachen und quasi ein bisschen Wasser auch einfach ablassen zu können, weil uns das einfach Zeit schenkt an der Stelle.
Das ist eine schöne Analogie, die haben wir auch schon öfter mal verwendet. Ja, auch wenn die immer auch ihre Limitationen haben.
Klar. Was ich jetzt gerade nicht perfekt rausfinden konnte im Hintergrund, ist, was ein Baum kostet. Aber ich komme auf Werte irgendwie zwischen 500 und 200 Euro, wenn es um Fichte geht. Ist bestimmt doch mal anders, wenn es irgendwie hier um Eiche geht. Da sehe ich jetzt auch gerade schon, da gibt es dann auch Preise, die deutlich höher sind, wenn es eine hohe Güteklasse hat. Wenn es irgendwie Güteklasse C hat, kann es auch mal schnell 300 Euro sein. Mhm. Aber also so Pi mal Daumen, jetzt ganz blöd gerechnet, zahle ich 200 Euro für einen Baum. Wenn ich jetzt
Nee, genau. Also das sind so Preise, die findet man im Internet, aber richtig die echten Preise. Für wie viel Holz in der Forstwirtschaft kostet, die findet man nicht im Internet. Und da haben wir Angebote für 15 bis 20 Euro pro Festmeter, also quasi Kubikmeter Holz. Das ist dann halt so dieses Zeug, was sonst verbrannt werden würde. Klar, dieser schöne lange Baumstamm von der Eiche, Buche oder Fichte, der kostet auch keine 300 Euro, aber der kostet dann vielleicht 60, 70, 80 Euro pro Festmeter im Großhandel sozusagen. Was dann am Ende rauskommt, und wenn man zu Obi geht und da irgendwie Latten kauft, dann zahlt man ja gefühlt tausende Euro pro für so einen Baum. Das ist sozusagen nicht das, mit dem wir uns rumschlagen. Und da sind wir sozusagen auf diesem, wir sind quasi auf dem Großmarkt für Holz unterwegs, und da kaufen wir die allergünstigste Qualität, die eben in diesem Bereich zwischen 10 und 30 Euro meistens liegt pro Kubikmeter.
Ich frage deswegen, weil ich habe vor, es ist schon ein paar Jährchen her, aber ich habe mir mal zu Weihnachten gewünscht, das war ein Jahr, da hatte ich tatsächlich gar keine Wünsche, das passiert echt selten, aber ich hatte keine Wünsche, und da habe ich gesagt, naja, wenn ihr mir was schenken wollt, dann schenkt mir hier ein Stückchen Regenwald, was quasi in eine NGO überführt wird, was dann quasi auch nicht ein komisches Projekt da drauf, wo dann doch irgendwie Landwirtschaft betrieben wird, sondern wo einfach quasi der Regenwald sein darf. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, also nicht nur Firmen, sondern auch viele Privatpersonen haben ja das Bedürfnis, was für einen Klimaschutz zu tun. Wenn wir jetzt die Rechnung haben, okay, ich gebe halt 12 Tonnen pro Person pro Jahr in Deutschland. Ich habe 2 Tonnen auf einen Baum. Das heißt, ich muss 6 Bäume unter die Erde bringen. Ein Baum kostet mich, seien es jetzt 200 Euro oder seien es jetzt 60 Euro oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, ich müsste 6 Bäume unter die Erde bringen. Das heißt irgendwie 300 bis 600 Euro, um CO2-neutral zu leben. Habt ihr in die Richtung mal gedacht, dass quasi auch Privatpersonen eigentlich eine interessante Zielgruppe sein könnten?
Also da sind wir, wären wir nicht die Ersten, die da auch dran denken. Also ich kenne so einige Apps, da hatte ich mich sogar auch mal beworben noch am Anfang von meinem Master, bei so einer App, die auch Privatpersonen die Kompensation ermöglichen wollen, und dann kann man da eben Sachen kaufen. Diese Apps hat viele Probleme, oder überhaupt dieses Konzept, Privatpersonen anzusprechen, hat meines Erachtens viele Probleme, weil das ja auch so ein bisschen das Narrativ ist, was ganz ursprünglich, ne, in den 80ern oder so schon von diesen Ölfirmen propagiert wurde, dieser persönliche Fußabdruck, der eigentlich davon ablenkt, dass wir kaufen, wenn nur die Produkte, die uns bereitstellen. Da haben wir ja im meisten Fall kaum eine Handhabe. Klar könnten wir es nicht kaufen mit weniger, aber das ist ja jetzt nicht wirklich, ne, sozusagen, sondern eigentlich müsste das Produkt ja keinen CO2 mehr haben, oder es wäre schon eingepreist, sodass die CO2 quasi weniger intensiven Produkte halt günstiger sind. Und ich denke da, also an reiche Privatpersonen mag das Sinn machen, aber den normalen Bürger jetzt zu sagen, hey, kauf mal für ein paar hundert oder potenziell 1.000 Euro im Jahr noch deine Credits, um dann irgendwie leben zu können, das wäre so ein bisschen, also kann man machen, und das machen ja auch einige, und es sind ja auch einige dazu bereit, dafür Geld auszugeben, aber ich denke, es ist nicht unbedingt der langfristig sinnvollste Ansatz, sagen wir es mal so. Ich denke, das sollten die Unternehmen machen, damit die den Anreiz haben und auch wirklich die Möglichkeit dazu haben, ihre Emissionen auch zu reduzieren. Und die Privatperson, die kann dann natürlich darauf achten, dass sie jetzt nicht dreimal im Jahr nach Australien in Urlaub fliegt, aber viel mehr Leverage hat man da ja kaum, so wenn man in der Stadt wohnt.
Ja, ja. Zumal natürlich so ein Programm ja auch dazu führen kann oder könnte, dass dann Leute sagen, naja gut, jetzt kompensiere ich ja schon, jetzt fliege ich den ganzen Tag durch die Welt, so, warum sollte ich Zug fahren?
Und dann vor allem bieten ja diese Apps leider eben auch diese Bullshit-Credits an, die für 5 Euro, Und dann bricht es natürlich komplett. Mhm. Also dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn du Leuten vermittelst, hey, ihr könntet 5 Euro in der Tonne CO2 ausgleichen, dann fliege ich ja überall hin auf der Welt, ohne mir jemals wieder Sorgen zu machen. Mhm. Weil das, also das dann, ja, genau, das ist das Problem.
Hältst du insgesamt was davon, wenn Leute fliegen, aber dann ihren Flug kompensieren?
Schon, aber es ist halt kompliziert, weil wenn du wirklich hochwertig kompensieren möchtest, mit Carbon Removal am besten nur quasi, dann wird der Ryanair-Flug halt sehr, sehr schnell verdreifacht sich der Preis und dann ist natürlich kein Mensch mehr bereit zu zahlen. Mhm. Das heißt, auch da sehe ich dann eher den Ansatz von, erstmal sollte Kerosin natürlich richtig besteuert werden und da das CO2 einberechnen, sodass der Ryanair-Flug halt einfach nicht mehr 40 Euro kostet. Ja. Und wenn dann immer noch, also ne, das sind so die Sachen, aber ich denke, wenn jetzt eine wohlhabende Person ihren Business-Class-Flug nach sonst wohin gerne ausgleichen möchte mit High-Quality-Carbon-Removal und das kostet dann halt nochmal ein paar hundert Euro mehr, dann bitte, warum nicht? Ne? Also ich meine, jedes Carbon-Removal finanziert ist Carbon-Removal finanziert, aber es setzt natürlich die falschen Anreize trotzdem.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wie ist da der Stand? Die Ampelkoalition hatte ja für den Haushalt beschlossen, was an der Kerosinsteuer zu tun.
Da weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht so, wie das da bei Kerosinsteuer aussieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ja im ETS zwar schon drin ist, das heißt, das würde nämlich auch öfter, also im Emissionshandelssystem, ist der Flugverkehr schon mit einbegriffen. Mhm. Und deswegen finden manche Policy-Leute es auch lustig, dass Leute überhaupt darüber nachdenken, sich solche Credits für die Flüge zu kaufen, weil in ihrer Sicht ist das ja schon bepreist. Ist natürlich jetzt sozusagen zwar vielleicht bepreist, aber das Credit wird oft noch gratis der Flugindustrie gegeben oder zumindest kostet das nicht sehr viel. Aber bei Kerosinsteuer speziell weiß ich nicht, wie es in Deutschland da aussieht.
Ne? Wäre auf jeden Fall schön, wenn da noch ein paar Sachen passieren. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dein erster Podcast. Ich bin gespannt, wo es hingeht mit Carbon State. Wär mega cool, wenn quasi sich eure Firma toll entwickelt und man dann irgendwann drauf zurückblickt und die erste Folge ist das Ananas. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche euch natürlich alles Gute und cooles Konzept, was ihr da auf die Beine stellt.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant auch.
Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ihr konntet was lernen. Super spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wo es für die Jungs und Mädels von Carbon State hingeht in den nächsten Jahren. War auf jeden Fall cool, ganz am Anfang der Reise dabei zu sein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne teilen, gerne liken, gerne Podcast abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüss.